Problem ist, du kannst auch nicht dein Hobby zum Beruf machen, weil alles, was du als Hobby gemacht hast, zum Beruf machst, macht halt die KI einfach 50 Mal besser. Ich weiß nicht, ob man Intuition, echte Intuition, programmieren kann. Und da arbeitet man wirklich mit diesen inneren, tiefsten Dingen, die bei uns so schlummern, so hey, ich könnte am Ende vielleicht nicht gut genug sein. Und das ist dann, man glaubt, man reiche nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Videopodcast Videotaxi. Heute mit unserem Gast Bane Katic. Es geht um Wirkung vor der Kamera. Warum, wie kann man sich blamieren und vor allem, wie kann man es vermeiden, dass man sich blamiert? Eine der großen Urängste des Menschen. Und wir diskutieren aber auch über die Zukunft. Wird er vielleicht als Coach bald durch ein Avatar und KI ersetzt? Das alles in unserem Videopodcast. Viel Spaß beim Zuschauen. Herzlich willkommen zu unserem Videopodcast von Videotaxi, heute mit einem ganz besonderen Gast, Bane Katic. Herzlich willkommen, Bane.
Danke, danke, hallo.
Du kümmerst dich vor allen Dingen, und damit möchte ich schon gleich ins Thema einsteigen, darum, dass Menschen vor allen Dingen vor der Kamera, aber vielleicht im Allgemeinen vor Publikum gut wirken. Ist das richtig?
Das ist eine der Aufgaben, ganz genau. Es geht ja darum, und es hat sich ja verstärkt jetzt nach Corona, dass die Leute einfach eine größere Menge an Menschen erreichen können, wenn sie vor vielen Menschen sprechen, also auf der Bühne. Das heißt, das ist einmal mein Kundenstamm. Mhm. Aber dann natürlich auch Leute, die vor Kameras stehen und versuchen dann in einer Videoaufzeichnung, in einem Streaming, in einem Webinar ihre Idee, ihre Vision, ihren Pitch, ihre Präsentation, ich sag mal, authentischer und mit einer Wirkung zu belegen, die ihre eigene ist. Und häufig haben die ja quasi Ängste und sind irgendwie zurückhaltend. Und so kommen auch die Anfragen zu mir, dass sie dann sagen, hey, wir wollen unser Verkaufsteam, unser Projektteam besser machen, weil die einfach ganz viel jetzt mit Kamera arbeiten. Und ja, das ist meine Aufgabe.
Also eine Art, du löst Blockaden.
Am Ende sind es Blockaden, ist tatsächlich so. Am Ende führe ich die Leute zu sich zurück, so könnte man sagen. Weil
das hat ja was Tiefergehendes, was Psychologisches. Was
am Ende ja, aber am Ende ist es, glaube ich, auch so eine Lebensaufgabe für uns alle. Mhm. Schau, jeder von uns ist die ideale Version seiner selbst, wenn er mit Leuten zusammen ist, denen er vertraut, denen er keine Angst hat. Ne? Dann auf einmal sind wir humorvoller, gelassener, aufgeschlossener etc. Mhm. Wir sind es nicht, wenn wir das Thema haben, wir könnten was verlieren, wir könnten blamiert werden, wenn diese Ängste da sind. Und ich versuche eben genau da Mannschaften, Firmen hinzubringen, dass die Mitarbeiter frei sind. Und das ist eigentlich, wenn man perfekt wirkt, und man wirkt aber nur perfekt, wenn man selbst ist. Ne? Und ich versuche mit Leuten zu sagen, dass sie versuchen sollten, aufhören, etwas zu bewirken, sondern einfach nur wirken. Und das geht am besten natürlich, wenn du dann mit dir selber klarkommst. Am Ende, ja, es geht schon tief.
Inwieweit, sagen wir mal, renne ich da vielleicht dann als Vortragender den falschen Bildern hinterher? Denn Medienkonsum, der ist ja allgegenwärtig. Ich sehe ja ständig Profis vor Kameras. Ich sehe Schauspieler, ich sehe Moderatoren. Kann es sein, dass der ein oder andere immer versucht, so zu sein wie der ein oder andere, den er aus den Medien kennt, aber da gar nicht hinkommen kann und sich deshalb auch vielleicht verstellt?
Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Also Okay. Zumindest habe ich das nicht ich habe das bei Leuten, die wirklich vor der Kamera hauptsächlich sein wollen, Moderatoren oder so. In dem Umfeld B2B, in dem ich mich bewege, geht es gar nicht darum, dass die jetzt versuchen, wie ein Schauspieler zu sein, wie ein, ich weiß nicht, Til Schweiger, wie ein Hollywoodstar, sondern die versuchen eher schnell davon zu kommen. Also ich habe meinen Auftritt und dann schnell weg. Und dann werden sie schnell und. Und da verlieren sie sich halt irgendwie auf dem Weg.
Mhm. Das heißt also, da ist eine Angst da. Man macht es halt, weil man es machen muss, weil es von einem erwartet wird. Ist es so, dass es auch daran liegt, dass wir das auch vielleicht den Kindern und Jugendlichen gar nicht beibringen? In Amerika gibt es ja Rhetorik an den Schulen und auch an den Universitäten. Ich weiß gar nicht, ob wir das haben, aber wir sind da, glaube ich, ein bisschen hinten dran.
Das glaube ich auch. Ich habe ein Jahr in den Staaten gelebt und es ist tatsächlich so. Die haben quasi in den Schulen haben die auch Fernsehsender, die haben Radiostations und so weiter. Also da ist es ganz normal, dass öffentliche Auftritt einfach zum Leben dazugehört. Mhm. Und es ist ja auch so. Ich meine, in jedem Berufsleben musst du früher oder später dich irgendwann mal vor Menschen stellen können und sagen können, hallo und das ist meine Idee und wollt ihr mir folgen, zuhören oder was auch immer. Mhm. In Deutschland geht es ja schon los, dass in der Schule die Lehrer ja nicht gut ausgebildet sind. Das sind ja schon mal schlechte Sprecher. Die sprechen ja, die machen genau das Gegenteil von dem, was du machen sollst. Es gibt ja verschiedene Dinge, die du mit der Stimme machen kannst. Du kannst zum Beispiel schneller werden, um irgendwie also um irgendwie spannender zu werden, aber du kannst natürlich auch bewusst langsam sprechen oder taktieren. All diese Dinge. So, diese ganzen Werkzeuge, die es da gibt, das ist, glaube ich, 7 oder 8 Stück. Ich verrate immer nur 6 in meinen Workshops, damit ich natürlich spannend bleibe. Nein, ich verrate schon mehr. Aber selbst das wird nicht genutzt von den Lehrern und deswegen sind Schüler auch irgendwie genervt. Und das ist dann, und dieses ganze Thema, wenn ich mich dahin stelle, fühle ich mich schlecht. Und ich habe das Gefühl, das, was wir von uns selber denken, ist das, was wir fühlen, wenn wir von Menschen sprechen oder in eine Kamera. Also die Leute haben einfach auch ein Problem, so in eine Kamera direkt reinzuschauen und dann reinzusprechen. Wir sagen, das ist ja nichts, ne? Und auch das ist ja schon eine Sache, die wichtig ist, weil ich gucke dich jetzt an, aber theoretisch gucke ich jetzt deine Zuschauer an und spreche zu denen.
Ja.
Und die haben noch Probleme, einfach irgendwas zu visualisieren. Also ja, das gibt's okay. In Deutschland sehr viel Nachholbedarf.
Und die Grundangst ist eigentlich, was könnten die, die jetzt da alle so als wabernde, unklare Menschengruppe, was könnten die über mich gerade denken? Mhm. Habe ich einen Fussel irgendwo ja am Jackett oder hängt da eine Locke schief oder ist irgendwas anderes nicht, sagen wir mal, top, sodass das dann rausgepickt werden würde?
Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Studien zeigen, dass die größte Angst der Menschen das Reden vor Menschen ist und die viertgrößte das Sterben. Bedeutet also, die Leute haben mehr Angst, der Grabredner zu sein, als der im Grab sitzt.
Okay.
Ich glaube, es ist nicht ganz richtig, diese Studie, weil, wie sich bei mir immer herausstellt, wenn ich jetzt vor Leuten stellen würde, die, keine Ahnung, 4-jährige Chinesen sind, die kein Deutsch können, hast du kein Problem zu sprechen. Keiner von uns, weil wir können ja reden. Also ich glaube nicht, dass die Angst das Reden ist. Ich glaube, die Angst ist die öffentliche Blamage.
Mhm.
Also ich mache was falsch und dann verliere ich meinen Status. Und außerdem, wenn ich dann quasi dieser Gruppe ausgeschlossen werde, das ist so eine Urangst. Früher war das der sichere Tod.
Das geht also ganz, ganz tief in die Evolutionsgeschichte des Menschen.
Ja, so behaupten.
Fest verankert.
So behaupten Experten, genau.
Okay, und jetzt musst du das wieder gerade bügeln. Was sind denn die, sage ich jetzt mal, Konsequenzen von schlechter Kommunikation? Wir sprechen jetzt von real auf der Bühne, wobei man ja sagen muss, dank Livestreaming und auch den anderen Technologien wie Echtzeitkommunikation über WebRTC, also das, was Zoom, Teams und so weiter machen, auch wir ein bisschen, hast du natürlich dann auch immer diese digitale Komponente, Thema Hybridveranstaltung. Was sind denn da so die Auswirkungen von schlechter Kommunikation? Haben diese Firmen, sagen wir mal, wenn die lauter schlechte Redner haben, schlechte Präsentatoren, auch schlechtere Umsätze?
Definitiv. Am Ende, also wenn wir es ganz zu Ende spinnen, ist es am Ende einfach, da fehlt Geld. Mhm. Ja, da fehlt einfach Umsatz. Und in diesem Zeitalter speziell ist es so, dass Dinge, das Internet vergisst ja nichts. Das heißt, wenn du was raushaust, dann bleibt das erstmal da. Und ich habe häufig CEOs als Kunden, die dann kommen und sagen, ich stelle fest, dass wenn ich vor der Kamera bin und das ganz viele Leute sehen, dann schließen die Leute ja nicht daraus so, oh, du bist zwar Experte, du kannst aber nicht gut reden, sondern die sagen, das war irgendwie nicht so gut, wahrscheinlich ist die Firma nicht gut. Also man schließt von deiner Präsentation auf das Unternehmen, auf das Produkt. Mhm. Leute kaufen ja Leute, wir vertrauen ja Menschen, also die Produkte am Ende kann es ein Kunde häufigerweise gar nicht mehr unterscheiden, also Firma A oder Firma B.
Ja.
Was die unterscheiden ist die Art und Weise, wie das jemand präsentiert hat und glaube ich dir und wann glaube ich dir nicht, wenn ich dir nicht vertraue und wann vertraue ich dir nicht, wenn du nicht authentisch bist und wenn du bist, warum nicht authentisch, weil du Angst hast, weil du nicht zeigen kannst, hey, das ist so und das ist so und deswegen ja, die Konsequenzen sind sowohl in der Karriere, also wenn man nicht seinen Vorgesetzten, seinen Chef überzeugen kann, hey, ich bin der Richtige dafür oder die Richtige, dann wirst du einfach Nachteile haben bei der Beförderung. Die Konsequenzen sind auch bei der Kommunikation in der Beziehung. Also wenn du nicht in der Lage bist, gut zu kommunizieren mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dann wird immer was auf der Strecke bleiben.
Mhm. Am Ende ist es doch Verkaufen, oder?
Na klar, es
ist Verkaufen. Man verkauft sich selbst, man verkauft
eine
das
Idee.
Unternehmen.
Das Unternehmen. Ja, natürlich ist es verkaufen. Es ist definitiv verkaufen. Aber weißt du, irgendwann mal, wenn du so gut kommunizierst, kannst du aufhören zu verkaufen. Weil bei Verkaufen ist immer so irgendein Versuch von, ich will dich überzeugen. Wenn du gut kommunizierst, musst du gar nicht diesen Versuch
vordergründig stattfinden.
Ganz lassen. Genau, okay. Sondern du erklärst einfach, wie es ist und weil du einfach so gut bist in dem, was du tust und wie du das machst und wie du guckst und wie sich deine Stimme anhört oder deine Farbe der Stimme, zum Beispiel du hast eine ganz tolle, dann musst du gar nicht dich so stark bemühen, etwas hinzukriegen, sondern du bist einfach ja, wie du bist.
Authentisch. Und ich muss mir als Zuschauer nicht Gedanken machen, ah, will der mich jetzt gerade über den Tisch ziehen, was erzählt der mir da, der will mich manipulieren etc. Ne?
Ganz genau. Und du kannst
dieser normale Abwehrmechanismus, den ich ja auch brauche als Mensch. Ich muss das Gute vom Schlechten unterscheiden können und zwar permanent.
Richtig.
Ob ich jetzt im Auto sitze, ob ich auf die Straße gehe. Genau, wir sind ja ständig in der Gefahrenbeurteilung, Risk Management auf gut Deutsch. Und das findet da ja wahrscheinlich auch statt.
Das findet da statt, ganz genau. Und das findet häufig dann statt, weil das meiste, was wir wahrnehmen, ist ja unterbewusst. Ne? Das heißt, ich höre natürlich, was du sagst und wie du klingst, aber vieles passiert in meiner Bewertung irgendwie so aus dem Bauch. Ne? Wir können häufig gar nicht sagen, warum mögen wir jetzt jemanden nicht. Ne? Und dann sehe ich das, wenn ich mir die Videos von den Leuten anschaue, wenn die sagen so, was kann ich in meiner Wirkung machen? Und dann sehe ich zum Beispiel sowas wie, du musst deine Augenbrauen einfach mal locker lassen. Weil dieses angespannte Augenbrauen hochziehen, wenn die Leute dann, aber warum macht er das? Der macht das, weil er sich bemüht. Ne? Das ist halt Spannung. Aber was sehe ich? Ich sehe einen, der unbedingt will. Und dann glaube ich das schon wieder nicht. Hm. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir als Sprecher oder Sprecherin nicht sehen oder feststellen, aber der andere nimmt es wahr. Der kann aber gar nicht sagen, warum. Der kann nicht sagen, wenn er seine Augen unten gehabt hätte, dann würde er entspannter wirken. Und das sind so Dinge, die man macht.
Wenn du jetzt jemanden bekommst, ganz frisch, der sagt, ich habe hier ein Problem, bin vielleicht sogar neulich auch mal, haben die Leute ganz komisch gelacht, ich weiß nicht mal warum, ich habe richtig auf gut Deutsch Lampenfieber, ich will da nicht mehr raus, ich weiß aber, das nächste Meeting kommt, mein Chef, meine Chefin, die will von mir wieder eine Präsentation sehen. Wie gehst du vor?
Willst du denn überhaupt präsentieren? Willst du das wirklich?
Der wird natürlich sagen, nee, eigentlich nicht.
Okay, und dann versuchen wir herauszufinden, warum nicht. Und dann, um jetzt den Weg zu kürzen, wir kommen dann dazu, dass sie vor der Gefahr Angst haben, es wieder schlecht zu machen. So, und dann gucken wir, was macht es denn schlecht? Und dann gibt es zwei Dinge, die wir ausschalten. Einmal ist es, ich kriege die ganzen Werkzeuge. Das heißt, wenn wir alleine arbeiten, dann werde ich ihm beweisen mit einer Vorher-Nachher-Aufnahme, was er für einen Sprung gemacht hat. Mhm. Und allein dieses, wenn er wirklich versteht, wie viel besser jetzt geworden ist oder was er falsch gemacht hat, häufig sind es auch teilweise nur, reicht den Leuten eine Stunde, wo sie Feedback bekommen, weil sie gar nicht wissen, was ist denn jetzt schlecht? Ne? Was kann ich denn anders? Also wenn ich nur das Schlechte wegmache, ich glaube, Michelangelo hat ja gesagt, diese Statue wird nur deswegen gut, weil er die schlechten Sachen wegmacht. Mhm. Ne? Allein schon dieses Feedback ist schon mal irgendwie 40%. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt sind schon mal die Dinge, die blöd sind, weg. Was kann man denn machen, dass es besser wird? Und dann holt man die Leute in die Kraft. Und somit
Selbstbewusstsein kommt dann wahrscheinlich. Oder man fühlt sich dann nicht mehr so verlassen, verloren.
Vor allem Selbstbewusstsein in seiner echten Form, sich seiner Selbstbewusstsein, bedeutet zu wissen, was kommt da jetzt an, wenn ich das mache. Aber auch okay zu sein, weil viele Experten sagen, ich habe immer die größte Angst, dass ich weiß nicht, was ich sagen soll auf eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Und das ist dann so, naja, bist du Gott? Nein, also kannst du nicht alle Antworten haben. Mhm. Komm damit klar, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, es nicht zu wissen. Es ist in Ordnung, eine Frage nicht beantworten zu können. Und da arbeitet man wirklich mit diesen inneren, tiefsten Dingen, die wir uns so schlummern, so hey, ich könnte am Ende vielleicht nicht gut genug sein. Und das ist dann, man glaubt, man reiche nicht. Mhm. Und ich versuche zu helfen, okay, du reichst, aber natürlich kannst du besser werden. Aber grundsätzlich als Mensch reichst du. Und, das ist das Letzte, und dann ist auch dieser lange Satz zu Ende von mir, Leute haben Angst, dass sie bewertet werden. Und ich bin ein ganz furchtbarer Maler, aber ich male immer so ein Strichmännchen. Und es hat dann eine Schaufel. und da ist dann so ein Haufen Sand. Und dann sage ich, wenn du kritisiert wirst, wird nicht das Männchen kritisiert, es wird die Schaufel oder der Sandhaufen kritisiert. Du bist okay, aber was du gerade gemacht hast oder wie, war halt nicht gut. Und dann sehen die so, ach schau mal, es geht gar nicht gegen mich. Und wenn man aufhört, das immer so persönlich zu nehmen, dann kann man auch viel professioneller wirken, weil dann ist es immer so, ach verstehe, okay, habe ich nicht gut gemacht, okay.
Du hast vorhin erwähnt, du wendest Werkzeuge an. Mhm. Was bedeutet das genau? Sind das Techniken oder?
Ja? Also es sind ganz klare Techniken, es sind ganz klare Stimmtechniken, Sprechtechniken, es sind auch psychologische Verkaufsmechanismen, es sind Verständnistechniken, es ist Körpersprache, es ist etwas, was ich wirklich, was Leute lernen können.
Mhm. Was sind die Top 3 Techniken, die du immer anwenden musst, die am häufigsten zum Einsatz kommen? Die man jetzt vielleicht dann im Auto, wenn man gerade den Podcast hört oder irgendwo anders schon mal gleich vielleicht sogar anwenden könnte.
Also ich würde den Leuten empfehlen, 3 Dinge zu machen. Ein Video aufnehmen, weil wir sind hier bei Videotaxi, also reden wir doch gleich über Video. Mhm. Und sich dann dieses Video mal anzuschauen ohne Ton. Mhm. Einfach nur mal zu gucken, was mache ich denn da? Und dann sich es nochmal anzuschauen oder viel eher anzuhören. Also du machst die Augen zu und hörst mal, wie du sprichst. Und wenn sie ganz fleißig sind, schreiben sie auch noch auf oder lassen es mal transkripten und lesen dann, wie sich's anhört, wie viele Äs sind drin, wie viele Doppelformulierungen, wie häufig beginnen sie einen Satz, den sie gar nicht beenden und so weiter. Und dann habe ich schon etwas gemacht, was mich, ich mache es in meinen Workshops, dass wir haben einen Teil, wo wir genau das machen und wo wir uns dann angucken und sagen, schau mal, ich gehe immer von links nach rechts oder schau mal, ich mache immer das oder ich gucke nie in die Linse. Du siehst ja ganz viel, nur wenn du eben alle 3 gleichzeitig machen würdest, dann siehst du immer nur das gerade Auffälligste. Also diese 3 Sachen könnte man sofort machen. Und ich würde ganz viel an stimmlichen Dingen machen. Also das, was wir machen, wenn es spannend werden soll. Wenn du eine Geschichte erzählst zu Kindern, sagst du auch nicht, Hänsel und Gretel, sie gingen heute in den Wald. Oh, da kam man, also so redest du ja nicht. Du redest ja, es gab einmal vor langer, langer Zeit. Also was mache ich? Ich werde leiser, weil es spannender wird. Ich werde, also all diese Dinge sind ja Werkzeuge. Die Leute benutzen sie nicht. Sie sind, letztes Mal musste ich eine Session shadowen, die war auf Englisch. Und da hat mich der Inhaber der Firma gebeten, bei der Projektpräsentation bei den Mitarbeitern dabei zu sein. Und weil sie auf Englisch sprechen mussten, war das halt ein, and you know, that is, wo ich gesagt habe, du hast einfach keinen Bock, Englisch zu reden. Versuch dich doch mal zu bemühen, dass sich das schön anhört.
Jetzt über beim Thema Fremdsprache, das ist ja noch schlimmer. Wenn du jetzt, weil die Defizite der Fremdsprache, die haben wir, glaube ich, alle vor Augen. Jeder wird irgendwie wissen, leidlich, ich zum Beispiel spreche jetzt einigermaßen Englisch, komme da gut durch, aber weh, ich müsste jetzt Französisch sprechen. Meine Französischlehrerin würde sagen, naja, da hast du viel gepennt, also da wäre mehr drin gewesen. Und das weiß ich natürlich auch und deswegen gehe ich jetzt nicht in eine französische Verhandlung rein, sondern ich versuche das auf Englisch zu machen.
Aber theoretisch könntest du, oder?
Ich könnte es, aber wenn ich jetzt präsentieren müsste auf Französisch, no way.
Why?
Weil ich da so beschäftigt wäre.
Pourquoi? Pourquoi?
Wie wir sagen würden, ne?
Parce que je veux trop. No.
Nee, also
ich glaube, es wäre gut.
Ja. Ja, ja, aber das, nee, da reichen dann die Kenntnisse tatsächlich nicht
das
aus. Aber dafür
nicht.
Haben wir jetzt unsere Live-Übersetzung. Jetzt kommt
ach,
ja
wirklich?
Das, ja, ja, klar.
Okay.
Wir können jetzt live übersetzen und ich muss gar nicht mehr Französisch sprechen. Das macht dann Videotaxi.
Ach so.
Jetzt brauche ich das nicht mehr lernen.
Okay.
Aber das wusste ich vor einem halben Jahr noch nicht.
Okay, das ist
das ja muss
perfekt.
Ich auch sagen.
Das ist ja perfekt. Okay. Ja. Das heißt, also ich hätte jetzt gesagt, man könnte es. Wie viele Sprachen könnt ihr? Könnt ihr
alle
Sprachen?
Momentan 41.
Nein.
Jo.
Weil ich habe nämlich eine Übung in meinem.
In Realtime, das ist das Entscheidende. Übersetzen können die alle, aber du musst es in Echtzeit machen.
Ach so, das.
Ja.
Aber wie in der Aufzeichnung oder wie?
Nein, live. Du stehst auf der Bühne und nebenan ist ein Bildschirm und wir blenden den Text ein und in Zukunft dann auch wird der Text wieder zurück in Sprache verwandelt.
Ach, das ist ja crazy.
Ja.
Okay. Weil ich habe nämlich eine Übung, aber das ist eher so eine Übung, damit die Leute sich lockern. Und zwar, ich stelle die vorne hin und sage, rede Chinesisch. Und das, kannst du Chinesisch? Und man sagt eigentlich Chinesisch, ne?
Ja. Ja, hier in Bayern ist immer mit CHSK.
Ja, ja.
Aber
woanders wow, so. Ist.
Eben, aber wir sind ja.
Also, und die Leute können natürlich kein Chinesisch und dann müssen die halt Wontons haben. Aber warum ich das mache, ist, dass die mal locker werden und einfach nur mal rauskommen. Aber das, du sagst, das heißt, ich könnte im Livestream, das ist ja mega, weil ich war ziemlich vorletzte Woche, also wenn ihr das seht, natürlich vor vielen Wochen, aber in Dubai bedeutet also, ich könnte meine Präsentation in easy auf Deutsch durchziehen und es würde sofort in Englisch.
Arabisch.
Wie ist dann meine Stimmfarbe?
Erstmal ist es ja Text.
Ah.
Momentan ist es Text, Untertitelung auf gut Deutsch, auf dem extra Bildschirm oder auf den Smartphones der Zuschauer. Und dann in Kürze und wahrscheinlich, wenn man den
Das
Podcast
ist ja
hört, dann
Wahnsinn.
auch
Das
wird es
öffnet
wieder zurück übersetzt in Sprache.
mir richtig viele Märkte.
Klar.
Okay.
Nicht nur dich, nicht nur für dich.
Das, okay.
Ja, also die Sprachbarriere ist natürlich ein Riesenthema, ganz klar. Es gibt 130 Millionen Menschen auf der Welt, die Deutsch verstehen, nicht zwingend jetzt auch gut sprechen. Das heißt aber umgekehrt, es gibt auf gut Deutsch 7,8 Milliarden, die es nicht können. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Wir haben ja oft immer diesen sehr zentrischen Blick auf Deutschland, weil man immer da noch die Wetterkarte kennt von der Tagesschau und so weiter. Ist ja eine Fernsehnachrichtensendung für die Jüngeren unter uns. Aber weißt du, du hast
Oh
immer so den
ja.
zentralen Blick auf Germany, aber die Welt ist halt noch mal ganz viel größer. Da gibt es halt ein paar Kontinente und da leben richtig viele Menschen, die haben mit Deutschland und Deutsch nichts am Hut.
Und ehrlicherweise war das ja früher auch der große Vorteil von Amerika. Die hatten halt eine Sprache und konnten gleich mal 300 Leute bedienen.
300
Und
Millionen, ja.
300 Millionen,
Oder
ja.
250 damals, ja.
Ja, genau. Und wir waren halt immer so, ja, jetzt müssen wir das eine Marketing für die Deutschen, das sind irgendwie 80 Millionen, aber halt nur 33 Millionen Haushalte. Dann haben wir die Franzosen, müssen wir Französisch, Italiener, yeah, und so weiter, ne? So, und jetzt mit solchen Sachen, wie dass du quasi Video machen kannst und kannst du halt einfach die anderen Märkte gleich mitmachen. Klar, muss natürlich ein bisschen was verändern, weil eine italienische Mentalität anders ist als vielleicht eine spanische oder eine französische, aber du kannst deine Inhalte halt da raushauen, das ist mega.
Ja, das wird jetzt das große nächste Thema werden und die Technik wird natürlich auch sich da weiterentwickeln, sodass du, man muss es fast sagen, jetzt dich nicht unbedingt jetzt in 6 Fremdsprachen-Volkshochschulkurse einschreiben musst, wenn du jetzt nicht da per se Bock drauf hast, weil die Technologie wird das zum großen Teil ersetzen.
Das bedeutet also quasi auch in der Live, also im Livestreaming
Ja,
wird das.
natürlich im Live.
Das ist ja krass.
Ja,
Das heißt.
nicht nur im Stream. Der Stream kommt, kommt immer ein bisschen zeitverzögert. Das hat technische Gründe, weil die Daten bei den Nutzern erst, sagen wir mal, im Überfluss da sein
Ist
müssen.
aber immer, ist immer 20 Sekunden später,
Genau,
also überall.
weil man sozusagen die Regentonne erst voll machen möchte, bevor sie dann überläuft, damit du kontinuierlich, wenn mal die Daten nicht kommen, aus einem Speicher dich sozusagen bedienen kannst. Aber ich spreche wirklich von Live-Übersetzung. Jetzt hier, theoretisch, jetzt auf diesem Bildschirm, würde dann hier in Englisch, in Französisch der Text kommen, den wir beide gerade auf Deutsch sprechen. Eine Sekunde dauert das
Das ist
ungefähr.
ja Wahnsinn, weil ich überlege gerade, ich habe ja Kunden, die haben Kunden und diese Kunden sind ja auch europaweit und dann haben wir natürlich verschiedene Leute, die betreuen die Kunden dann in verschiedenen Ländern. Teilweise haben die also 400 Kunden oder so und aber nur 20 Account Manager. Und wenn die dann quasi diese Leute betreuen oder Inhalte für die raushauen auf anderen Sprachen, müssen die jetzt gar nicht. Die können jetzt einfach diese Inhalte raushauen und posten, weil die natürlich pro Account-Manager haben ja wie sie einen LinkedIn-Account und jeder haut dann da raus. Das ist also öffnet echt schon viele Möglichkeiten.
Ja,
Echt super.
absolut.
Vor allem, weil es live ist, also weil nicht quasi im Video dann später und so, sondern
Das
direkt.
geht auch, aber das ist, sagen wir mal, das ist jetzt gar nicht so die Herausforderung, weil du hast dann einfach ja Zeit. Ob das jetzt 2 Minuten dauert, das zu machen, oder ob das jetzt 5 Minuten dauert, ist dann jetzt mal technisch erstmal egal. Aber wenn du es live machst, dann musst du es sofort können. Und das ist schon eine Herausforderung an die Systeme, aber auch an die Technologie.
Wo wird denn, also jetzt habe ich meine Frage an dich, wo wird das denn in 5 Jahren sein?
Ja, das ist ganz schwer einzuschätzen, auf alle Fälle weiter. Das Problem ist, wir haben momentan in der KI eine Entwicklungsgeschwindigkeit, die ist so enorm, dass wir uns selber manchmal anschauen beim Mittagessen, wenn wir drüber reden oder so, dass wir sagen, das ist Wahnsinn, was da gerade abgeht.
Ihr habt Mittagessenzeit?
Ja, naja, wir haben, sagen wir es mal so, wir haben keine feste Zeit, aber wir haben natürlich, wir nehmen uns die
Nee,
Zeit, um Nahrung aufzunehmen. Nein, aber da reden wir halt natürlich dann immer wieder mal über solche Sachen und vor kurzem hat ja erst hat ja erst ChatGPT wieder neue Funktionen vorgestellt und auch dieser Satz wird wahrscheinlich die nächsten Monate, Jahre gültig sein. Das bekommt jetzt einen Drive. Da ist Apple und Google Kindergeburtstag,
Also ich muss
was
ganz
die
ehrlich
da
sagen,
haben, ja.
ich bin wirklich überfordert damit. Also ich halte mich jetzt für jemanden, der ist technisch affin, definitiv. Und ich bin auch auf diesen Social Media Dingen unterwegs. Aber ich bekomme gefühlt jeden Tag 4 Empfehlungen zu irgendwelchen KI-Tools, mit denen ich dann schneller Kundenanfragen bearbeite, Kunden generiere, meine Webseite baue, alles Mögliche. Und ich habe am Anfang angefangen, mir diese Dinger zu speichern. So, ja klar, machst du irgendwann mal, aber du machst es halt nicht. Ne? Und
Jetzt darf ich dich da
ja,
unterbrechen.
klar.
Siehst du da eine Gefahr, dass jetzt zum Beispiel deine Kunden in Zukunft über ihre Avatare einmal eingescannt mit einer KI, die dein Know-how hat, aber das es schon übertragen hat, dann vor die Kamera treten, also das tun sie natürlich nicht mehr, sondern dann werden mit diesen Daten deiner Kunden, kannst dich einscannen, Avatar, werden dann die Videos produziert und deine Trainings braucht es gar nicht mehr.
Und wieso Gefahr?
Naja, die Gefahr wäre, dass dieses Geschäftsmodell, was du jetzt hast, die Beratung, das Coaching, dass das gar nicht mehr nötig wird. Das muss jetzt keine Gefahr sein. Du kannst auch sagen, hey super, dann ist mein Ziel erreicht. Aber also ich will damit
Nee, also
sagen,
ich glaube nicht,
siehst du
dass
das als Bedrohung für für deine
ich.
Firma?
Nee, ich persönlich nicht. Weil die Sache, also Wissen gibt's ja. Das Wissen ist ja da. Ne? Also alles, was ich irgendwie sage, wurde ja schon irgendwann mal gesagt oder geschrieben. Das heißt, das Wissen ist da. Und ich glaube, die Kunst ist zu erkennen, das ist, glaube ich, so eine Menschsache. Ich weiß nicht, ob das die KI kann oder vielleicht kann es ja irgendwann mal. Eine Menschsache zu erkennen, was brauchst du gerade und dann, wie sage ich es dir, dass es für dich annehmbar ist. Also ich glaube und ich hoffe, dass ich irgendwann mein Avatar rausmachen kann und dann sagen alle, hey, ich kaufe bei Barnes Avatar und dann ist es nur so halb so teuer, weil ich meine Zeit nicht mehr aufwenden muss und ich liege am Strand. Super. Aber ich glaube tatsächlich, dass es die Art und Weise ist und eine gewisse Menschlichkeit, die Leute annehmen können. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Avatare vor der Kamera langfristig irgendwas machen, weil ich mich an Avatar nicht binde, es sei denn, ich bin totaler Avatar-Fan, ja.
Aber wenn du denn nicht mehr den Unterschied siehst.
Bin gespannt, aber die Gefahr
Geh
ist, dass die dann
davon
quasi, dass man mich nicht mehr
aus, du
braucht.
siehst den Unterschied nicht mehr.
Okay, also da ist ein Avatar, der sieht aus wie ich, idealerweise ein bisschen dünner.
Oder wie dein Kunde, das kannst du alles einstellen, aber im besten Fall sieht er exakt so aus. Es ist dein digitaler Zwilling.
Aha,
Der ist
und der
eins
kann
zu
alles, was
eins.
ich kann.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du willst, kann der jeden Tag so aussehen wie du, weil deine Informationen, dein Körpergewicht, dein Body Mass Index, deine Haarlänge, deine Barthaarlänge, deine Grübchen etc. wird morgens von deinem Spiegel auf der Waage im Bad eingescannt,
No
wird
way.
dynamisch auf den Avatar übertragen und der läuft jetzt als dein Zwilling durch das digitale Leben und du sagst ihm heute, du Barney, ich muss ganz dringend mal oder kannst du mir aber bitte schnell 2 Videos aufzeichnen zum Thema XYZ? Das kriegst du gar nicht mit. Das macht er automatisch. Der schlägt dir das
Wahnsinn.
wahrscheinlich sogar vor. Und
Das
das
wäre ja
ist nicht,
Wahnsinn.
ja, das ist leider Wahnsinn.
Aber weißt du, was dann passiert? Dann habe ich ja noch mehr Geschäft. Dann habe ich
Das
noch mehr
kann
Kunden.
sein. Das kann sein.
Weil dann kann ich nämlich dem sagen, hier irgendwie mach mal digital, trainieren mal die und die und die Firma und alle Fragen, die wir schon mal gehört haben, wir haben ja alle schon gehört. Also ich werde nicht mit neuen Fragen konfrontiert.
So, jetzt kommt der Clou. Gestern, wir zeichnen jetzt gerade im November auf, 23. Gestern sagt ChatGPT, du kannst eigene also GPTs eröffnen. Da hat jetzt einer seine 2 Beratungsbücher reingekippt, jeweils zweimal 300 Seiten. Das ist sein Know-how Consulting zum Thema XY. Und jetzt kannst du einen eigenen Bereich sozusagen auskoppeln und den an deinen Kunden schicken. Und jetzt kann dieser Kunde mit deinem Know-how, das in diesen Büchern drin steht oder in deinen Dokumenten, kann der einen Dialog führen und kann sagen, was mache ich denn jetzt, wenn ich ständig räusper? Was mache ich denn jetzt, wenn ich zwinker? Was mache ich denn und so weiter? Und dann kommt die Antwort. Mit deinem Know-how aus der Maschine unendlich skalierbar für einen Kunden, aber wenn es sein muss, 100.000 Kunden.
Sehr spannend, ja. Also, es kann in verschiedene Richtungen gehen. Es kann natürlich mich komplett obsolet machen, dass ich einfach sagen, ich muss nichts mehr machen. Oder viel schlimmer, ich kann gar nichts mehr machen und keiner zahlt irgendeine Rechnung, weil er sagt, hallo, ich hab's ja hier drin.
Ja, du kriegst, also du kannst das habe ich noch vergessen zu erwähnen, die wollen einen App Store machen quasi, dann kannst du diese Anwendung monetarisieren. Dann gibst du diesen Code-Schnipsel aus diesem GPT-Bereich. Dein Know-how ist in der Maschine drin. Du gibst das für Geld an deine Kunden. Die führen damit irgendwelche Dialoge, zapfen quasi dieses Know-how ab.
Ehrlicherweise,
und das kannst du monetarisieren.
Ehrlicherweise, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und wenn du es so sagst, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, oh mein Gott, wir werden alle arbeitslos, ja. Und bis hin zu, hey, wow, nur noch die spannenden Fälle kommen zu mir.
Brave New World.
Weil ich erwische mich manchmal, wo ich mir denke, so echt, reden wir jetzt wirklich wieder darüber. Weil natürlich auch junge Menschen zu mir kommen, die gerade starten und die einfach irgendwie nicht gut vor Kunden pitchen, wollen aber den Job, finden ihn auch toll, aber einfach nicht gut sind. Und dann, denen fehlt halt Übung, denen fehlt halt Ratschlag und so weiter. So, wenn ich jetzt diese ganzen Dinge, die ich ja schon eine Million Mal gemacht habe, wenn das mein Avatar macht oder mein, wie nennst du es, Chat?
Ja, Chat, also GPT heißt das Ding momentan. Das ist so ein Custom-GPT mit deinem Know-how.
Also wenn das quasi übernommen werden könnte, so die Grundlage, weil offensichtlich Online-Kurse gucken die Leute ja nicht. Also ich habe Online-Kurse und ich kann ja nachvollziehen, jeder, der gekauft hat, die wenigsten machen bis zum Schluss durch.
Das glaube ich, aber die fangen an.
Die fangen bloß
nicht durch.
Ganz genau, die ziehen nicht durch.
Fitnessstudio-Syndrom.
Witzigerweise ist aber so, dass sie mit mir persönlich schon durchziehen.
Ja gut, du bist aber auch dahinter, da ist was anderes.
Nee, gar nicht. Die müssen bei mir einen Termin fragen. Wenn sie nicht fragen, bin ich use it or lose it. Okay. Also, aber ich glaube, mit dem Avatar, wenn das so aussieht wie ich, machen sie es auch. Also deswegen, ich glaube einfach nur dieses, ist aber komisch, weil bei Netflix funktioniert es ja auch, ist auch aus der Dose, Film aus der Dose und trotzdem nutzen ist. Das ist interessant. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist was anderes. Die interessanten, spannenden, schwierigeren Fälle würdest du ja wahrscheinlich noch selber machen, weil es manchmal die Standardantworten eben nicht tun. Ne? Also die Antwort aus dem Buch nicht tun, weil ich kann auch mir Sachen rauslesen, Informationen, und wenn Informationen reichen würde, wären wir alle schön, dünn und reich. Information reicht halt nicht, sondern da muss noch was mehr dabei sein. Und ich glaube, dieses Mehr ist der sehr menschliche Teil. Und ich weiß, jetzt kannst du wieder kommen mit, der ist aber so wie du, der kann das alles. Aber manchmal suche ich ja, oder
die Seele,
kommen Antworten intuitiv. Und ich weiß nicht, ob man Intuition, echte Intuition, programmieren kann. Wahrscheinlich kann man sagen, wenn A, dann B. Und wenn du dann siehst, dass er Pippi in den Augen hat, dann sag aber nicht A, sondern J.
Du kannst es leider. Es gab ja diesen Fall mit diesem angeblichen Google-Entwickler, der gesagt hat, er muss jetzt aussteigen aus der ganzen Story, weil ihm das System, das er mitbedient hat, zu, sagen wir mal, empathisch geworden ist. Also da gab es ja diesen Dialog, ich weiß nicht, ob du das erinnerst, das ist so ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, her, war 22 und da hat ja dann das System gesagt oder hat ja dann mit ihm einen Dialog geführt auf dem Level eines 8-jährigen Kindes und hat dann schon gesagt, ja, das würde mir leid tun, wenn das, du das so und so entscheiden würdest, wenn du mich verlassen würdest und so weiter. Das hatte schon sehr, sagen wir mal, sehr menschliche Züge und später hat ja dann diese KI anscheinend auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet, um gegen Google vorzugehen.
No.
Angeblich ja. Wir wissen jetzt nicht, ob das eine Story ist, um ein bisschen so, ja. Aber geh mal davon aus, das wird kommen. Das ist eine Frage der Zeit.
So, und dann?
Also, das ist die Frage. Aber
was ist denn dann in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Lass es 15 Jahre sein.
Ja, sind wir dann alle, was machen wir denn dann? Das ist ein großes Problem. Was machen die, die nicht mehr wissen, was sie noch machen könnten, wenn das alles, was sie normal machen, von jemand anders gemacht wird?
Weil ich spinne es mal so. Also irgendwann mal nimmst du ein normales Unternehmen. Du hast die Rollen im Unternehmen. Die Rollen haben Aufgaben. So, diese Aufgaben, wie zum Beispiel, finde ein gutes CRM, vergleiche 5 andere, das ist eine klassische Aufgabe für jemanden, der CRM ist, musst du gar nicht mehr machen, weil die Systeme unterhalten sich miteinander, das sind die Needs, die verknüpfen sich, du brauchst auch keine ITler mehr, weil ich meine, also nicht viele, zumindest keine Hausinternen, sondern du brauchst alle ITler, die vielleicht
eine AI. Was machen wir Menschen damit mit unserem Leben, wenn du nicht mehr in diesem, sagen wir mal, klassischen Produktionsprozess beteiligt bist? Und vor allen Dingen, wer führt dann die Steuern ab? Man redet ja schon davon, dass Maschinen eine Maschinensteuer abführen müssen. Das heißt, diese KI wird Steuern zahlen müssen, weil ja am Ende die Produktivität durch Menschen nicht mehr die gleiche sein wird, wie sie war, als es diese Maschinen der Anzahl noch nicht gab. Und diese ganzen Tätigkeiten, überleg mal, ich war heute beim Steuerberater, dieses Durchbuchen und dieses Vergleichen und dieses Zuordnen, Kontieren, Da brauche ich doch keine Person, die noch einen Aktenordner auf dem Schoß hat.
Du brauchst doch keinen Taxifahrer. Du brauchst auch keinen Taxifahrer. Aber weißt du, was du brauchst? Ein Fliesenleger.
Wenn es der Roboter nicht kann, ja.
Sorry.
Roboter. Die drucken doch schon Häuser.
Okay, das ist natürlich blöd.
Nein, aber ich glaube, den Heizungsinstallateur, der dann noch reinläuft in das vorhandene Gebäude und eine defekte Leitung, wirst du eine Zeit lang natürlich noch brauchen und irgendwann geht da der Roboter rein.
So, bedeutet also, am Ende haben wir was? Wir sind alle arbeitslos, weil uns das alles abgenommen wird. Aber dann die Frage ist, viele Leute haben ja Spaß an dem, was sie tun, habe ich mal gehört.
Das wäre zu erstreben, aber ich glaube, die Zahl ist gar nicht so hoch.
Okay, aber dann müssen die Leute sich auf die Suche machen nach sich und sich überlegen, was macht mich denn aus? Was interessiert mich denn? Habe ich ein Hobby oder arbeite ich nur? Finde ich Gitarre spielen gut?
Gibt es den Begriff Arbeit dann noch und gibt es den Begriff Hobby dann noch? Oder ist dann Arbeit, gibt es nicht mehr und es gibt nur noch Hobby?
Das Problem ist, du kannst auch nicht dein Hobby zum Beruf machen, weil alles, was du als Hobby gemacht hast, zum Beruf machst, macht halt die KI einfach 50 Mal besser.
Wahrscheinlich.
Dann heißt es nur, wir sind zusammen und meditieren den ganzen Tag oder gucken in unsere Seele oder sind beim Psychologen.
Kennst du Wall-E, der letzte räumt die Erde auf, diesen kleinen Roboter? Nee. War eine Pixar-Produktion, Disney. Nee. Und da gibt es einen zweiten Teil, also am Ende gibt es ein riesen Raumschiff und da sind die ganzen Menschen drin und die hängen nur noch in so Sesseln, haben Bildschirme vor sich und kriegen permanent durch die Roboter das Essen gebracht. Also das ist in so Schläuchen drin und so. Ja, und was anderes machen die nicht mehr. Die glotzen nur noch irgendwelche Filme ab. Und das war's. Sind natürlich alle übergewichtig und so fliegen die zu Hunderten, Tausenden mit so Raumschiffen dann durch die Welt.
Furchtbar. Mhm. Ja, aber es ist, also ich kann mir gut vorstellen, dass das eine mögliche Realität ist und dass es sicherlich auch in manchen Gegenden Standard sein wird in 10, 20 Jahren. Das, weil auch jetzt sind ja schon ganz viele an ihren Handys und an ihren früher, ich weiß nicht, als ich klein war, als ich jung war, war es für meine Mama schwierig, mich nach Hause zu bringen zum Essen, weil man halt ewig irgendwie draußen war. Jetzt ist es so, erzählen mir Mütter, dass sie ihre Kinder nicht rauskriegen, weil die halt vorm Computer hocken.
Klar.
So, und das sind ja in 20 Jahren Mitarbeiter oder Kollegen, was auch immer, wenn die nicht rausgehen, wenn die nichts machen, du kannst ja diese ganzen Brillen, ja, du kannst ja an Events teilnehmen, da musst du gar nicht mehr hingehen. Jo. Du kannst es ja von zu Hause machen. Mein Schwager, der hat so eine Brille und ich kaufe mir jetzt auch eine, weil der wohnt in Berlin, ich bin in München, damit wir zusammen Tischtennis spielen können.
Ja, aber eigentlich darfst du das nicht machen.
Wieso?
Ja, du unterstützt ja diese ganze Entwicklung.
Ja, ich weiß. Das ist das Problem, weil manche Dinge finde ich halt schon gut, ne? Dass ich mit jemandem aus Berlin Tischtennis spielen kann und ich schwitze auch und ich muss mich ja wirklich noch bewegen. Mhm. Irgendwann muss ich mich nicht mal bewegen, sondern nur noch der Gedanke an den Ball ist dann ausreichend. Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst.
Schönes Schlusswort übrigens. Ja, dann lassen wir es mal, obwohl wir es anders meinen. Das war Bane Kartic. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Ja, hat Freude gemacht und wünsche alles Gute natürlich. Und wir treffen uns sicherlich wieder und werden dann mal schauen, ob unsere Prophezeiungen teilweise sozusagen wahr geworden sind oder vielleicht auch nicht.
Okay,
das bleibt auf alle Fälle sehr, sehr spannend die nächste Zeit. Danke dir.
Auf jeden Fall. Danke dir. Ja. Bye-bye.